Krasse Woche gewesen mit Zahlen im Arbeitsmarkt, Wirtschaft etc. Und am Freitag zum Wochenende noch die Hiobsbotschaft, Rentenpaket 2, 2025.
Hiobsbotschaft kommt drauf an, für wen?
Ja, können wir ja gleich mal reflektieren. Wer ist denn eigentlich Nutznießer, beziehungsweise für wen ist das Ganze gut? Für wen ist das vielleicht nicht ganz so gut?
Ja.
Also positive und negative Aspekte des Rentenpakets mal betrachten. Also wir wollen, was wir nicht wollen, in irgendeiner Form in Richtung politische Diskussion, Lager und ideologische Dinge abdriften. Das wollen wir nicht machen, sondern wir wollen auch wieder faktenbasiert einmal da drauf gucken, was ist da eigentlich verabschiedet worden? Wem hilft das? Warum brauchen wir das überhaupt? Ne? Also so ein bisschen die Fragestellung, warum ist überhaupt Rente ein Problem oder das Rentensystem im Moment auch ein Problem? Um vielleicht auch dann für die jüngeren Zuschauer nochmal zu erklären, wie das Rentensystem sozusagen funktioniert und warum wir uns da Stand heute auch Gedanken machen müssen, beziehungsweise warum müssen wir aktiv werden. Auch da habe ich wieder ein paar Zahlen, Daten, Fakten rangelegt. Und was vielleicht auch ganz spannend ist, zumindest wenn wir ein bisschen nochmal genauer reingucken, wie ist denn vielleicht diese ganze Verabschiedung gelaufen? Da gibt es ja auch einiges an Kritik. Viele sprechen davon, es ist hier der Fachbegriff, ne, die Kanzlermehrheit hat gewonnen in dem Moment. Ne?
Aber auch nur, weil die Linken sich enthalten haben, was auch witzig ist.
Ja, genau. Da gucken wir
aber
einfach
wichtig,
mal drauf.
Aber wir sind beides keine Rentenexperten. Wir nehmen jetzt, also ich sag mal, wir sehen als private Personen, der Dennis halt wieder eher mit der Faktenbrille. Ich werde vielleicht den einen oder anderen Blondie-Flip-Out-Moment bekommen. Aber also wir brauchen nicht 300 Kommentare über Altparteien oder über Neuparteien oder wie gewählt zu bekommen. Am Ende der Zeit leben wir alle in dem Deutschland. Wir müssen alle damit umgehen. Wir haben unterschiedliche Altersstrukturen und ich glaube, dann muss man einfach Dinge anders bewerten.
Ja.
Und das versuchen wir ein bisschen, ob uns das gelingt oder nicht, werden wir sehen. In 10 bis 20 Minuten irgendwo sehen. Aber also am Ende der Zeit ist, glaube ich, auch dieses Thema sehr emotional und das darf es ja auch sein, ist ja auch in Ordnung, aber wir wollen jetzt hier nicht SPD, CDU, AfD, sondern wir wollen mal gucken, wie gehen wir mit dem Thema um und was bedeutet das vielleicht für uns alle und was bedeutet es vielleicht nicht.
Genau.
Und vielleicht kriegen wir es auch hin, das für so 3, 4 verschiedene Altersgruppen einzusortieren. Also zumindest in unsere privaten Welt einzusortieren. Wie gesagt, da gibt es Rentenexperten, die machen ein ganzes Leben nichts anderes und selbst die kriegen es nicht hin, das auf ein Blatt Papier zu schreiben. Ne?
Ja. Wollen wir mal einsteigen? Also nochmal vielleicht abschließend, bevor wir einsteigen, genau da nochmal unterstreichen, genau, dass wir das einfach in dem Moment dann versuchen. Und was uns halt wichtig ist, dass wir diskutieren, dass die Diskussionsgrundlage überhaupt da sein soll, ne, dass wir niemanden verurteilen an der Stelle, wenn jemand vielleicht auch eine andere Meinung ist.
Mhm.
Und wir versuchen das jetzt ganz einfach mal in diesem Rentenbeispiel. Genau. Gut, je nachdem, in welche Presse du reinschaust, ist es Schicksalstag.
Mhm.
Ne? Also auch wieder ein bisschen auf die Drüse gedrückt hier in dem Moment. Für die Große Koalition. Ne? Mhm. War ja im Vorfeld viel Diskussion auch. Es gab einige Gegenstimmen. Es gab viele Gegendruck, auch aus der Jugend heraus. Gucken wir aber vielleicht einsteigend erstmal rein, warum Rente überhaupt? Ne? Also beziehungsweise warum ist das überhaupt aus dem Jahr 2025 ein Problem?
Ja.
Das hast du vorhin schon ein paar Zahlen rumgeworfen, 2029 und so.
Mhm.
Magst du da einmal einsteigen?
Also 2029 wissen wir heute schon, dass 100% des deutschen Bundeshaushaltes für Rentenquerfinanzierung, Zinsen der Querfinanzierung und Wehrbudget draufgehen wird. Also es ist kein Geld mehr für Infrastruktur, Bildung, Polizei, Krankenhäuser und Coda. Also das heißt, am Ende der Zeit haben wir uns jetzt ein Problem erschaffen oder es nicht bereinigt, also je nachdem, wie man das sieht, was sehr, 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 sehr schnell wieder zu uns kommen wird. Witzigerweise, da darf ich den Oliver zitieren, ich nenne jetzt mal nicht seinen Nachnamen, der hat gesagt, er war 1900, ich weiß nicht, ob ich die genaue Zahl, 81 auf der Uni in Hamburg, hat damals Volkswirtschaft, glaube ich, studiert im ersten und hat gesagt, wir haben damals schon drüber gesprochen, dass zwischen 2021 und 2030 das Rentensystem vor die Wand fährt. Ja, also der sagt, es ist Wahnsinn, dass wir das 40 Jahre lang nicht angegangen sind. Ja. So, und jetzt haben wir quasi 40 Jahre ein Thema aufgeschoben und jetzt haben wir es ein letztes Mal 4 Jahre aufgeschoben. Also effektiv, in meiner Subjektive, ist das, was wir jetzt gemacht haben, einfach nur diese Regierung konnte das jetzt das letzte Mal verschieben und das hat sie leider getan, anstatt das Problem zu lösen.
Ja, also du ziehst es ab, Reformen, ne?
Ja.
wären in dem Moment auch nötig gewesen. Das Problem ist lange bekannt, genau. Ja. Man konnte genau berechnen, wann das Kartenhaus sozusagen ins Wanken kommt und wann es potenziell auch zusammenfallen kann. Es gibt mehrere Möglichkeiten natürlich, wie du dieses Problem versuchen kannst anzugehen. Mhm. Und eine Möglichkeit ist, du machst halt irgendwie einen Radikalschlag und versuchst was Neues auf die Beine zu kriegen. Du reformierst es, ne? Also evolutionstechnisch, also nicht radikal in dem Moment, revolutionär, sondern evolutionär, dass du es sozusagen versuchst, während das System läuft sozusagen zu verbessern. In dem Moment haben wir jetzt eher, das sind jetzt auch Meinungen tatsächlich, jetzt in dem Moment, auch du sagst subjektive Meinung, wir haben es einfach nur aufgeschoben. Genau. Wir sind das Problem nicht angegangen, wir haben es einfach in die Zukunft wieder verschoben, was man ja auch sagen kann, dass das relativ oft teilweise...
Das hat jede Bundesregierung gemacht.
Genau, dass das dann... Aber warum nochmal genau ist das jetzt überhaupt, was ist denn eigentlich das Kernproblem des Rentensystems? Also warum wusste man schon vor 40 Jahren in dem Moment, dass es ein Problem wird?
Ja. Ja, effektiv kannst du sagen, pro Neugeborenen, der muss die Rente finanzieren für einen Alten. Und wie viele Alte es gibt, weißt du, und wie viele Neugeborenen es gibt, weißt du auch. Und dementsprechend konntest du dir natürlich die demografische Pyramide angucken und dem Problem beim Wachsen zusehen.
Genau, also Generationenvertrag ist das Stichwort in dem Punkt. Genau. Man hat gesagt, dass die Erwerbstätigen eben diejenigen unterstützen, die dann in Rente gehen. Die waren davor erwerbstätig und haben die vorherige Generation dann...
Der Generationenvertrag.
Haben das in die, das praktisch dann halt einfach mitfinanziert. Und jetzt ist tatsächlich so durch den demografischen Wandel, dass halt sehr, sehr viele Leute jetzt in naher Zukunft dann auch in Rente gehen.
Und auch dürfen.
Auch dürfen, genau. Ja. Ich meine, die haben auch 40, 45 Jahre in das System dann eingezahlt und natürlich dann auch den Anspruch drauf in dem Moment. Aus der Warte dann rausgesehen, das ist ja eigentlich ein relativ gutes Ergebnis, also beziehungsweise dass ein Ergebnis jetzt vorliegt, gerade für diese Art der Generation, dass es auch gesichert ist, dass die auch ihre Rente dann bekommen und auch tatsächlich, da waren jetzt ein paar Änderungen auch mit drin, die sicherlich auch ganz spannend sind, beispielsweise, dass diejenigen, die auch weiterarbeiten wollen, nicht bestraft werden in dem Sinne, sondern dass sie dann auch jetzt, das Fenster ist jetzt hier auf 2000 Euro pro Monat steuerfrei nochmal gewachsen. Ja. Das heißt, die auch weiter tätig sein dürfen und dementsprechend halt auch...
Und leider Gottes müssen.
Das ist jetzt die andere Kehrseite der Medaille. Genau, Altersarmut. Ja. Dadurch, dass wir auch strukturell Herausforderungen bei der Kaufkraft, auch von unserem Geldsystem etc. auch dann haben, dass manche Leute halt auch arbeiten müssen, weiter müssen, weil die Rente leider zu schmal ausgefallen ist, um den Lebensstandard heute aufrechtzuerhalten. Das ist so ein bisschen die Kehrseite. Wobei man vielleicht sagen muss, aus der Perspektive ist das Paket vielleicht gar nicht so schlecht, dass da gewisse Dinge jetzt ermöglicht wurden und auf den Weg gebracht wurden, dass halt da auch die Möglichkeit dann weiterhin auch besteht, neben dran was zu verdienen.
Die Frage ist halt, sind 48% jetzt wirklich, also dafür, dass es so teuer ist, ist es halt wieder so, dass eigentlich lächerlich wenig ankommt, dadurch, dass es halt, wie du schon gesagt hast, am Ende ist es halt ein Beschiss. Warum? Weil eigentlich, wenn ich jetzt sagen würde, ich spare 45 Jahre auf dem Sparbuch und lege das bei durchschnittlich 5% an und zahle mir das dann halt einfach im Rentenalter monatlich aus. Ne? Klar, da muss ich halt natürlich so bedacht sein, auch drüber nachzudenken. Vielleicht muss das auch mal 30 Jahre halten, weil ich halt älter werde. Und das Problem ist ja, dass das Geld, was ich jetzt zum Beispiel 22 Jahre in die deutsche Rentenversicherung einbezahlt habe, nicht für mich gespart wird. Ich glaube, das ist das, was auch viele nicht verstehen. Also das war damals natürlich in den 60ern oder so total schlau, weil da kamen ja erst die Boomer, sind die erst geboren worden oder in den 50er, 60ern. Das ist halt jetzt das Problem, was uns auf die Füße fällt. Also wir hätten das halt irgendwann cutten müssen und hätten sagen müssen, okay, ab jetzt zahlt halt meinetwegen 10 Jahre der Staat die Rente und nicht die nächste Generation. Aber die Generation, die jetzt quasi ins Arbeitsleben kommt, die spart eigentlich für sich selber. Mhm. So, und dieser Generation, und das ist ja das, was quasi 2029, also für mich ist das nicht anders lösbar, also zumindest aus der deutschen Subjektive, wir werden das dann halt 2029 machen. Ne? Also dann sagen wir, alle, die 2005 oder 2006 geboren sind, zahlen quasi nicht mehr für die Alten, sondern zahlen für sich selber. Und das ist eigentlich das Beschissene an unseren Systemen. Also dass das Geld, was ich jetzt 22 Jahre bezahlt habe, nicht für mich gespart wurde, sondern für Rentnerinnen und Rentner die letzten 22 Jahre 100% aufgebraucht wurde. Und das ist ja quasi der Downfall dieses Systems. Also das ist das große Problem des Systems.
Genau. Und wenn wir, also versuchen wir das mal kurz in Zahlen zu fassen. Du hast gesagt, die Babyboomer.
Ja.
1955 bis ungefähr 69. Das ist so die, sind die geburtenreich starken Jahrgänge. Bis 2030, 35 sind das knapp 13 Millionen Bundesbürger, die sozusagen Renten
bekommen.
Also, oder Rente bekommen, im Rentenalter nachher sind, die sozusagen wir als Erwerbstätige ja dann ein Stück weit finanzieren. Ja. Das funktioniert soweit ganz gut, wenn halt das Verhältnis stimmt. Ne? Also wenn wenige Rentner zu vielen Erwerbstätigen sind, das Verhältnis dann reinnimmt. Im Moment stehen wir beim Verhältnis 2:1, das heißt zwei Erwerbstätige im Schnitt finanzieren einen Rentner im Moment gerade oder eine Rentnerin.
Ja.
Und das verschiebt sich,
weil wir weniger Geburtenraten oder sinkende Geburtenraten haben etc.
Ja. Bis 2035 halt auf ca. 1,5.
Ja.
Und ne, wenn das mal weiter sinkt, dann kann man so langsam auch verstehen, wie dieses Kartenhaushalt nachher dann zusammenfällt, ne, dementsprechend.
Und hier kommt ja noch dazu, also das, die Rente ist ja nur ein Thema. Wir müssen natürlich auf diese 1,5 Arbeitende auch Sozialversicherungsempfänger, jeden, der Bürgergeld bekommt oder in anderen Maßnahmen ist, Arbeitslosigkeit. Also es hängt halt an wenigen. Die Steuern erwirtschaften mittlerweile eine extrem hohe Last und auch Verantwortung, ne? Weil also jeder Mensch. Das ist ja
der Generationenvertrag,
genau.
Wo du dann sagst, mehr Rentner. Also wenn wir mehr Rentner haben im Vergleich zu weniger Beitragszahlenden, dann hast du halt höhere Beiträge für den jeweil Einzelnen.
Genau.
Das also, ist eben dieser Krux bei diesem Generationenvertrag.
Ja. Also jetzt sollen es ja, also ich glaube, ich habe gelesen, aber da bist du vielleicht wieder besser vorbereitet, dass wir jetzt bei 18,6 sind und wenn wir das über den Beitrag quasi leveln wollten, müssten wir, glaube ich, auf 23,7% gehen.
Ja, 22, genau. Ja. Beziehungsweise bis 2035, wenn du es halt weiter prognostizierst, mal angenommen, das Kartenhaus fällt nicht bis 29 zusammen, wären wir halt bei über 26%. Ja. Ne?
Und dann dürfen wir nicht vergessen, das macht schon wieder den Wirtschaftsstandort Deutschland unattraktiv, weil die 26% musst ja nicht nur du zahlen, sondern anteilig die Hälfte davon dein Arbeitgeber, was dann wieder die Lohnnebenkosten so pervers in die Höhe treibt, dass man dann halt sagt, ja, muss ich in Deutschland jetzt noch eine Firma mit 2000 Angestellten haben, ne? Also, dann kommt vielleicht das Problem gar nicht vom Wollen oder, ne, sondern vom Können, weil irgendjemand muss dann halt eine Firma gründen und sagen, ja gut, ich stelle halt mal 10 Leute ein, denen ich 50% von einer sehr gestiegenen Rente auch noch durchfinanzieren muss. Mhm. Das müssen dann halt wieder Kunden zahlen, ne? Also ich meine, das finanziert ja nicht der Chef in seiner Person, sondern muss das ja auf seine Kalkulation umlegen. Und dann sind wir wieder beim Podcast, den wir vorher abgedreht haben. Wie viel konsumieren wir denn dann noch von unserem eigenen Produkt? Ne? Können wir uns das überhaupt noch leisten?
Ja, genau. Ja. Das heißt also Stabilisierung Rentenniveau, 48% hast du angesprochen. Genau, weil halt wichtig, weil halt viele jetzt in Rente kommen und Rente gehen. Und dementsprechend halt dieses angespannte Verhältnis Beitragserhöhung oder beziehungsweise Beitragswerte werden erhöht bis circa 23% stufenweise in den nächsten Jahren. Das ist das, was beschlossen wurde. Andere positive Dinge, also ich würde es jetzt positiv sehen, ist die Gleichstellung oder vollständige Gleichstellung zur Mütterrente.
Ja.
Dass man halt auch da entgegenkommt und dann auch die Jahre, wo Mütter in der Erziehung bzw. in der Betreuung der Kinder auch nicht erwerbstätig waren, dass das auch angerechnet wird. Jetzt hat die Medaille immer zwei Seiten, ne? Auf der einen Seite positiv, auf der anderen Seite bedeutet das halt auch wieder finanzielle Belastung diesbezüglich. Ne? Also man muss hier auch wieder einiges mit ranbringen. Also wir sprechen von ca. 9,5 Millionen Personen, die positiv davon erstmal profitieren. Heißt aber ca. 2 bis 3 Milliarden Euro jährlich zusätzlich, die man aufbringen muss. Ne? Und also für die Gegenfinanzierung in dem Moment. Ne? Aktivrente haben wir schon gesagt, Anreize für längeres Arbeiten, Stärkung der Betriebsrenten. beziehungsweise Beitragsansatzanpassung, ja. Das hatten wir auch, ne, von aktuell 18,6 oder 18% zu 22,3 beziehungsweise knapp 23% bis 2035 möglich. Ne? Und das ist genau auch der Knackpunkt, wenn wir nochmal so versuchen, die Generationen ein bisschen zu betrachten. Diejenigen, die jetzt in Rente gehen, die da lange Jahre in diesem System gearbeitet haben, beigetragen haben und jetzt auch verdient dann in Rente gehen, anders kann man es in dem Moment ja gar nicht sagen. Auf der anderen Seite stehen dann wir jetzt, ne, so ein Generation Y sozusagen, die dann mittendrin sitzen, die jetzt gerade erwerbstätig sind. Wir sammeln auch Rentenpunkte, wo wir ein bisschen unsicher vielleicht noch irgendwas kriegen oder nicht kriegen. Ja. Und dann haben wir jetzt die jüngere Generation, also die entweder jetzt gerade einsteigen oder halt Generation Alpha, unsere Kinder beispielsweise, die in dem Moment ja dann auch zu Recht sie sind auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, das ist eine Belastung in Zukunft, die wir nicht tragen können, / tragen wollen.
Ja. Da muss ich mich jetzt politisch korrekt ausdrücken. Am Ende der Zeit ist das halt auch wieder ein Betrachtungswinkel. Warum? Mhm. Weil die heute 60-Jährigen haben jeden der Gen Z ihr mach mal einen Master und mach mal einen Bachelor und mach nochmal zwei Extra-Runden. Und also am Ende der Zeit ist diese Diskussion, die ich momentan erlebe, eine Echauffierung aus der komplett falschen Ecke. Weil ein heute 25-Jähriger, der hat erstmal 25 Jahre lang alles bezahlt bekommen von den Menschen, die gearbeitet haben. Und das sind maßgeblich die Boomer. So, und ich erlebe, aber das ist jetzt vielleicht auch nur wieder ein subjektiver Eindruck, ich erlebe jetzt ganz viele Menschen, die noch keinen Tag gearbeitet haben, dass die sich mal grundlegend damit beschäftigen, wie unfair das ist, dass sie jetzt den Menschen, die ihr ganzes Leben durchfinanziert haben, eine Rente bezahlen müssen. Wäre ich ein bisschen vorsichtig, weil die Boomer, da hat nämlich nicht jeder studieren können. Heute können wir alle studieren und die meisten nehmen das auch wahr. Ich meine, du siehst das selber am Campus. Die Generation Alpha wird das anders haben. Warum? Weil wir bis 2029 eine andere Lösung brauchen. Also ich glaube, dass unsere Kinder wird das anders betreffen. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, weiß ich nicht. Aber die aktuell auf den Barrikaden sind, ich betrachte das als unfassbar dekadent, was da passiert. Weil die haben alles bezahlt bekommen und zwar ohne Murren. Also ich habe keinen 55-Jährigen in Talkshows gehört, der gesagt hat, aber warum bezahle ich eigentlich jeden Akademiker das kostenlose Studium? Und jetzt gibt es da Leute, die haben noch keinen Tag gearbeitet und gehen auf die Straße, weil sie sagen, ja, aber jetzt der Oma Erna, die Rente zu finanzieren, das ist ja mal massiv unfair. Also da habe ich wahrscheinlich eine Meinung, die ist nicht gern gesehen, aber ich kann das nicht nachvollziehen. Also bei dir und bei mir, wenn du jetzt sagst, hey, ich arbeite schon 20 Jahre, ich habe davon nichts und muss das auch noch bezahlen und ich habe ja den anderen auch noch das bezahlt, dann ja. Aber ich sehe bei der Gen Z zumindest diesen Punkt nicht. Und das sind die am lautesten drüber meckern. Ich persönlich kann das nicht nachvollziehen.
Ja. Okay. Also Generation X, die hat noch knapp, also in Anführungszeichen knapp Profiteure. Ne? Ja. Die haben noch so eine, sagen wir mal, so eine Semi-Garantie. Ja, ja. Ne? Also man weiß es nicht genau. Ne? Aber wir jetzt Y oder Millennials oder wie auch immer man sie nennt in dem Moment, haben halt diese gemischte Bilanz, wo wir halt einfach, also... Ja. Unsicherheit pur. Ne? Ja. Wir wissen jetzt nicht, geht es in die Richtung, geht es in die Richtung. Ne? Wir haben die Abgaben. Ja, und dann hast du Generation Z, hast du gerade angesprochen, die halt in dem Moment laut gerufen haben. Wahrscheinlich aber auch zu einem anderen Grund, weil das halt unfassbare Summen auch sind, die man querfinanzieren muss. In dem Moment, wo halt dann auch wieder über Schulden etc. realisiert werden, wo dann halt natürlich die Problematik des Zurückzahlens der Schulden wieder in die Zukunft projiziert wird. Ne? Also
jetzt komme ich dir aber mal mit einer Zahl, auf die du wahrscheinlich nicht vorbereitet bist. Was glaubst du denn, was der akademische Apparat jedes Jahr kostet?
Spannende Frage. Ja, einige Milliarden.
75. Ja. Und was meinst du, wie viele Studierende sich daran beteiligen an den 75 Milliarden? Also ziemlich gar nicht. Also weißt du, und das ist halt was, wo ich sage, also natürlich können wir das jetzt ganz, ganz geisteskrank unfair finden. Ich glaube nicht, dass es das ist. Also auch hier sind wir jetzt natürlich wieder im Generationenthema. Warum? Weil die Alten haben die Jungen supported oder finanziert oder wie du es auch immer nennen magst. Und jetzt, wenn das Pendel halt in die andere Richtung ausschlägt, ist alles halt gleich unfair, weißt du? Das ich verstehe das. Also weißt du, ich meine, ich muss es auch mitfinanzieren. Und meine Mutter ist in Rente. Ich weiß jetzt nicht, wie es mit dir oder mit euren Eltern aussieht. Und jetzt gehen Leute in Rente und wie gesagt, ich sehe das halt als, hey, wenn ich 45 Jahre das System komplett finanziert habe, also jeder Euro, der vom Staat ausgegeben wird, wird von Steuergeldern bezahlt und wenn ich Steuergelder bezahle, dann habe ich dieses Land 75 Jahre mit meiner Arbeit unterstützt und alles, was da draußen verteilt wird, ob das jetzt in irgendeinen Rententopf landet oder in der Arbeitslosenhilfe oder in der Sozialhilfe oder in Krankenhäusern oder bei der Polizei, das habe ich halt irgendwie auf eine Art und Weise mitfinanziert. Und dann würde ich unglaublich gerne hören, hey, du hast dir verdient, in Rente zu gehen und nicht, das ist alles ein Skandal, weil die Oma Erna jetzt 48% bekommt. Also das ist ein Systemproblem, das ist nicht das Problem, dass die Oma Erna in Rente geht. Okay. Und da, finde ich, führen wir teilweise halt die komplett absurde Diskussionen. Also was ist die Alternative B? Also Menschen, die 45 Jahre lang sich den Rücken kaputt gemacht haben, ich denke an meinen Schwiegervater als Maurer, den sagen wir jetzt, naja, du kriegst 30% von deinen 1.800 Euro oder was wollen wir denn machen? Also weißt du, so, klar, aber das Studium durfte der noch mitfinanzieren von demjenigen, der jetzt gerade an die Uni geht. Ne? Also, und das,
ja, also nicht rein nur Studium, sondern halt das Sozialsystem und allem drum und dran.
Ne? Genau,
also
und genauso den Azubi, der bezahlt auch die IHK, ne, über seinen Arbeitgeber nachher. Also da führen wir halt eine Debatte, die momentan nur an das Ende des Berufslebens guckt, aber derjenige hat ja jeden dahin gebracht, dass er auch arbeiten kann, weißt du, also Schule, was weiß ich, Mahlzeiten,
die haben ja auch die vorherige Generation finanziert, ne?
Also genau.
Ja,
genau,
in dem System.
Aber es ist ungerecht und das ist halt das Problem. Gerecht wäre ja, ich zahle 45 Jahre ein und dann ist der Pott in der Einzahlung Summe X. Ich zahle 48 Jahre ein, dann ist der Y. Ich verdiene 60.000 Euro und zahle von 60.000 Euro 21% oder 18% oder ich zahle, weil ich Teilzeit bin, von 30.000 Euro X. So, aber ich glaube halt, das Problem ist, dass wir halt in dieser Gleichmacherei, ne, auch mit diesen Sätzen und mit, wir haben halt, aber das hat man glaube ich schon mal in einem anderen Podcast, das Problem ist, dass wir Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit nicht voneinander trennen können. Mhm. Also für uns ist es ungerecht, eine Person, die Teilzeit arbeitet, weil sie zwei Kinder alleinerziehend großziehen musste, die Mindestrente bekommt. Für uns ist es aber nicht unfair, wenn jemand 10.000 Euro im Monat verdient, dass der nicht wesentlich mehr Rente bekommt als die. Irgendwann müssen wir daran, dass wir eben Ungerechtigkeit und Gerechtigkeit voneinander wieder trennen müssen. So, und es ist halt gerecht, dass wenn ich 45 Jahre arbeite, weil ich halt mit 17 eine Ausbildung hatte und ein Akademiker 30 Jahre arbeitet, dass da halt vielleicht unterschiedliche Renten bei rauskommen. Einfach, weil du ja auch Zinseszinseffekte hast. Und das ist für mich so dieses Thema, was wir in Deutschland haben, halt Gerechtigkeit versus Ungerechtigkeit. Wir wollen alle nicht ungerecht sein, aber deswegen sind wir gerade nicht gerecht. Also weißt du, durch dieses, wir wollen es irgendwie jeden recht machen und jeden irgendwie bis zum Samt-Nimmerleins-Tag beschützen, das funktioniert halt nicht. Meine Mutter hat das letztens sehr passend gesagt, die hat ja einen Betreuungsfall, also die hat immer bei der Jugendhilfe gearbeitet und die hat eine Mutter betreut, die nie gearbeitet hat. Die hat mit 14 das erste Kind bekommen, deswegen hatte die den Anspruch auf so eine Jugendhilfe. Und wenn die in Rente geht, kriegt die exakt dasselbe Gehalt oder die gleiche Rente wie meine Mutter. Warum? Weil das die Mindestrente ist, die meine Mutter nach 45 Jahren Krankenschwester bekommt. So, ist das jetzt gerecht? Ja. Aber es ist nicht ungerecht, weißt du? Also, und das ist halt was, und irgendwann müssen wir daran. Hat jetzt wieder nicht genau damit was zu tun, aber es ist halt.
Nee, ich meine, das ist ja ein interessanter Fall, auch, also der ist auch wert, das dann auch zu teilen. Ich meine, das sind ja auch wieder Dinge, wo dann auch Stimmen wieder laut geworden sind, zu sagen, ja, warum muss ich dann überhaupt noch irgendwie arbeiten gehen? Weil Rente kriege ich eh nicht mehr.
Genau. Oder halt die Mindestrente.
Oder halt die Mindestrente in dem Moment, warum sollte ich mir dann diesbezüglich halt den Arsch abkaufen? Genau. Ne? Das ist die eine Möglichkeit, die du halt siehst. Oder die andere Möglichkeit ist halt, dass du dann halt mit Abwanderung etc. halt auch wieder konfrontiert bist als Gesellschaft in dem Moment, wo die Leute sagen, ja, also hier ist das jetzt irgendwie nicht zukunftssicher, schrägstrich nachhaltig, ne? Dann gehe ich halt dorthin, wo es gegebenenfalls besser ist. Ne?
Ja, wenn du jetzt...
Die Frage ist, ist das Gras woanders immer grüner?
Nein, aber klar, wenn du jetzt sagst, du bist jetzt jemand, du verdienst jetzt, also wir sagen mal, du verdienst hier 100.000 und verdienst woanders 100.000 und woanders kannst du aber deine Rente da verteilen, wo du willst, also die wird es nicht zwangs weggenommen. Und du kannst halt sagen, ja, ich lebe nur einmal. Ne? Also, ich meine, das habe ich letztens gehört, also es soll jetzt nicht makaber klingen, aber ich habe letztens von einem gehört, der gesagt hat, also er hat einen Gehirntumor, also er wird in den nächsten 10 Jahren definitiv die Erde verlassen. Warum zahlt er eigentlich in die Rente ein? Und dann dachte ich mir, scheiße, da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber also auch diese Menschen müssen in die Rente einzahlen. Also, ne? Klar, wir werden eine Abwanderung erleben. Auch hier sind wir halt dann wieder im, die jungen Leute lassen sich natürlich gerne von der Oma Erna ihr Studium finanzieren und gehen dann ins Ausland und finanzieren halt der Oma Erna nicht mehr die Rente mit. Ne? Also ich meine, auch das gehört dann zu ethisch-moralischem Verhalten dann vielleicht dazu, ne? Dass man sagt, ja, ich habe hier 25 Jahre partizipiert und sobald mein Geldbeutel aufgeht, sage ich, nö, da bin ich mal weg. Hm. Schwierig. Ich kann das jeden Thema, verstehen, ja, der 25 ist und der sagt, warum soll ich? Aber auf der anderen Seite hat die Oma Erna halt nicht die Möglichkeit gehabt zu sagen, nö, mach ich auch nicht mit. Ja, also ist jetzt halt wieder die Frage der Fairness.
Ja, ja, klar. Genau. Ich meine, was wären generell Optionen, ne? Wenn man einfach nur mal rein das Spektrum an möglichen Optionen mal betrachten, ne? Renteneintrittsalter erhöhen, wir werden halt immer älter.
Ja, ja.
Das heißt, auch die Rentenbelastung auf Jahre gesehen ist halt in dem Moment halt auch höher. Das heißt, man könnte sagen, Renteneintrittsalter halt nicht 67, sondern 70 oder 63. 75,
aber du könntest das halt bei einer...
Du hast ja mehrere Beitragsjahre
aber
du hast weniger Bezugsjahre.
Aber du musst halt auch Beitragsklassen machen, weil, ne, wie gesagt, mein Schwiegervater als Maurer, der hat jetzt noch 5 Jahre bis zur Rente. Ich behaupte, das schafft er nur unter extremen Schmerzen. Wenn ich jetzt sage, ohne das jetzt auf dich persönlich zu beziehen, du bist Uniprofessor, du könntest mit 80 noch nach Esslingen fahren und dich in den Hörsaal zur Not mit einem Rollator stellen, solange dein Mund und dein Kopf noch funktioniert. Und weißt du, das ist ja auch so ein bisschen, wenn wir jetzt in die KI-Welt wieder gucken, aber sonst trifft man jetzt komplett ab, ist ja die Frage, dieser Büroangestellter, von dem wir ja alle so, der könnte ja auch mal bis 75 arbeiten, gibt es den in 10 Jahren noch? Also gibt es diesen Sachbearbeiter, der 35 Stunden die Woche irgendwo in so einem Konzerntower HR-Sachbearbeitung macht. In meiner Subjektive wird es den nicht mehr geben. Also den können wir aus der Gleichung rausnehmen. Es wird entweder extrem hochbezahlte, aber kognitiv wahrscheinlich unfassbar stressige, ne, weil du musst dann eher die KI-Systeme überwachen und ne, also das ist hochkomplex. Und es wird halt den Handwerker geben, der unter die Spüle krabbelt und deinen Siphon macht.
Also das, was die Roboter halt Stand heute noch nicht können, ne? Oder in 10 Jahren nicht können. Ne? Der Elektriker.
Genau.
Etc. Ja. Dann Beitragssatz erhöhen, könnte man machen. Das
wie gesagt,
haben wir schon gesagt, ne? Ist Wirtschaftsstandort schwierig, ne?
Also als Arbeitgeber kann ich dir sagen, es ist bitter, wenn du siehst, was deine Mitarbeiter netto bekommen. Also du zahlst ja deinem Mitarbeiter einmal netto das Geld aus und auf der anderen Seite zahlst du fast exakt dasselbe, was dein Mitarbeiter netto bekommt. Das ist total pervers, wenn du das siehst. Also ich betrachte das jeden Monat und bin jeden Monat schockiert. Weil du siehst quasi, als Beispiel 2.500 Euro netto an den Mitarbeiter und du siehst halt 2.418 Euro an den Sozialträger und der Sozialträger schlüsselt das nachher auf. Also der überweist dann das an die Rente und das so, oder wie auch immer das System dahinter läuft. Und wenn du jetzt rechnest, wenn du das jetzt verändern würdest, würde ja der Mitarbeiter weniger netto bekommen. Das heißt, er bekommt keine 2,5 mehr netto, sondern er bekommt nur noch 2,3 netto. Dafür würde aber an den Sozialträger 2,8. So, jetzt hätte ja dein Mitarbeiter, total nachvollziehbar, sagt, hey, ich bin jetzt 5 Jahre hier.
Ich reiß mir den Arsch
auf. Ich reiß mir den Arsch auf, also hoffentlich. Und mein Netto wird aber weniger. Ich möchte mindestens mal die 2,5 verdienen. Jetzt müsstest du ja aber den sein Brutto, also das führt ja wieder zu mehr Abzügen. Und weißt du, und dann bist du wieder in eine Spirale, wo du sagst, ja, oder ich hole mir halt aus Mexiko einen Freelancer.
Das ist ja nur die Gehaltsentwicklung. Du hast ja noch nicht die Betrachtungsweise beispielsweise dann wirtschaftliche, also Inflation etc., ne? Die
genau.
Ja auch nochmal das
und Geld Gehaltsperspektive ist, ne? Und der lernt vielleicht einen neuen Skill und ne, will dann zurecht.
Ja, okay, also dann nach Mexiko und oder wie auch immer, ne? Also Migration fördern wäre eine andere Möglichkeit, ne? Dass wir diesen
oder halt einfach dieses ganze Thema Gig-Economy, ja, okay. Ne? Okay. Also sprich einfach projektbezogen. Also ich kann dir sagen, ich hatte meine Mexikanerin, die hat meine Videos gecuttet. Also die hatte sich nachher verändert, also es hatte jetzt nichts mit ihr als Mexikanerin oder mir zu tun, aber die hat Oh, ich fand das ganz pervers. Also die hat es in Pesos. Ich glaube, der Umrechnungskurs, können Sie mal reinschreiben, ich glaube 1 zu 10. Also 10 Euro sind 100 Pesos. Und die hat nachher von mir verlangt pro Stunde 4 Euro. War Ingenieurin, die das halt nebenbei gemacht hat. Und dann dachte ich mir, krass. Und die hat in der Nacht gearbeitet. Also auch in ihrer Nacht, nicht in meiner Nacht. Ne? So. Die hat sich einfach unglaublich angestrengt. Und da habe ich damals auch zu einem Kumpel gesagt, sage ich, du könntest keinen Deutschen einstellen, der das macht. Die hat mir abends noch E-Mails geschrieben, hey, ich setze mich jetzt ran, hast du noch irgendwas? Hier in WhatsApp. Nö. Und dann hat die dir um 1 Uhr nachts, also bei ihr 1 Uhr nachts, das war dann bei mir, glaube ich, morgens, hat die dann geschrieben, hey, ich gehe jetzt ins Bett, kannst du mal reinschauen? Da dachte ich mir, krass, für 4 Euro. Krass. Und wenn du das nachher vergleichst, ne, also wenn dann noch mehr Kosten da wären.
Ich meine, das sehen wir auch zu gewissen Teilen auch schon, das hatten wir in der vorherigen Folge dann auch ein bisschen betrachtet, ne, dass du halt eine Abwanderung hast, auch der Firmen bzw. der Wirtschaftssituation aus diversen Gründen, ne? Also unter anderem halt auch die Sozialabgaben, die du nachher hast. Ne? Eine Möglichkeit, die man da auch machen könnte, ne? Wenn dir das Renten, also das Verhältnis zu erwerbstätig zu Rentner sinkt, dass du das aufstockst irgendwie, ne? Durch qualifizierte Migration beispielsweise. Das wäre eine Möglichkeit, ne? Ist aber auch wieder an die Wirtschaft gekoppelt. Ne? Also warum sollten die Leute hierher kommen?
Ja.
Und uns
unter, und unsere Rentner finanzieren.
Ja, ne, also auch faire Frage an der Stelle. Ne? Oder halt, anderes Wahl, ne, Rentenniveau senken.
Ja.
Wäre auch eine Option, die man theoretisch machen könnte. Aber dann hast du wieder das Problem der Altersarmut, weil wir ja tendenziell immer älter werden. Das heißt, wenn wir früher in Rente gehen, sind die Bezugsjahre tendenziell halt auch wieder nachher.
Ja, und Altersarmut, und das dürfen wir alle nicht vergessen, bedeutet auch wieder, dass der Steuerzahler das zahlt, weil auch ein Rentner hat ein Mindestlevel, was er dann eben durch Hartz IV oder wie das dann auch immer irgendwann heißt, Bürgergeld, aufgestockt wird. Und da haben wir ja auch heute schon extrem viele Aufstocker. Und dadurch, dass die nachher eben nicht gezwungen sind, sich 2000 Euro netto dazu zu verdienen, kann es dann auch passieren. Wir haben den ähnlichen Kostenblock, einfach nur in einem anderen Kleid. Ne, also bringt uns das dann tatsächlich was, weil dann einfach die Leute aufs, weiß nicht, ob du dann zum Arbeitsamt musst als 80-Jähriger, wenn du das durch Bürgergeld aufstocken lässt. Aber es ist natürlich eine Schweinerei, egal wie rum man das dreht. Weißt du, wenn du hier 30, 40, 50 Jahre gearbeitet hast, dann muss es okay sein, dass du in Rente gehst, dann musst du auch von der Rente leben können. Also das ist für mich nicht verhandelbar. Ne? Also das hat ja auch was mit Respekt zu tun.
Jetzt mögliche Zukunftsszenarien. Also wir haben gerade geguckt, was das Spektrum wäre, was man machen kann. Es gibt ja mehrere Dinge, die diskutiert werden. Ne? Status, also Szenario 1, weiter so, Status quo.
Ja.
Hast du schon gesagt?
Geht nicht.
Ne? Ja. Der Beitragssatz würde dann theoretisch, ne, wenn wir das mal so ein bisschen hochgehen, 2035 haben wir gesagt, so knapp 26%. Ja. Steigt ja immer weiter. Ja. Ne? Bedeutet,
Wirtschaftsstandort wird Deutschland unhaltbar. Extrem unattraktiv.
Unattraktiv, ja, genau. Schwedisches Modell wäre Einführung eines Nachhaltigkeitsfaktors, die Renten halt dann beispielsweise automatisch an die Demografie dann dementsprechend anpasst. Ja. Du hast zwar eine stabilere Finanzierung, aber potenziell sinkende Renten. Mhm. Zumindest sehen wir das in Schweden. Was ja in dem Moment auch wieder schwierig ist, wenn du sagst, ja, also es ist halt auch wieder unfair.
Wieder das deutsche Sozialsystem, ja.
Ja, ja. Dass du dann halt nachher dann die Problematik halt hast, dass es schwierig nachher werden kann, wenn du dann halt in Richtung Altersarmut etc. dann abdriftest, genau. Dann Paradigmenwechsel, ne? Kapitaldeckung, teilweise Umstellung auf kapitalgedeckte Renten.
Ja.
Ähnlich wie ein Riester, was man ja schon versucht hatte.
Ja.
Riester war jetzt freiwillig.
Ja.
Man könnte es verpflichtend machen, dass man sagt, du musst. Ne?
Ja. Aber wird, glaube ich, jetzt auch reformiert Riester-Rente, wenn ich es richtig weiß.
Klar, aber du hast halt langfristig unabhängiger, wäre das Ganze von der Demografie. Ne? Also jeder würde dann in dem Moment halt schon
eine Abteilung haben. Ja, aber auch Riester-Rente, also wenn du es dir halt anguckst, ist ja auch eine Frechheit, dass du irgendwie netto, also bereits versteuertes, das wird nachher nachversteuert, dann kriegt der Träger, der dir das ausbezahlt, wieder irgendwie x Prozente von Kontoführungsgebühr. Also das ist halt auch wieder, da hat sich halt auch wieder jeder dran bedient. Ne? Mhm. Das ist, das muss halt der Staat, also das darf nicht die AXA und die Allianz, sondern der Staat. Also
mittels Provision meintest du
genau,
in dem Moment, dass du, halt Leute, einzelne Personen oder Organisationen davon halt
Wahnsinn. Also ich habe mir das mal durchrechnen lassen, damals bei 2, 3 Trägern und für mich war, okay, das macht irgendwie 28,50 Euro, aber den Großteil dieser Prämie, die du bekommst, wird halt entweder von der Provision gefressen oder, und das machen ja viele nicht, dass die sich dann halt auch den Fall der Auszahlung angucken, weißt du? Und da zahlst du halt nochmal 1% oder so an ich nenne es jetzt mal Kontoführungsgebühr. Und dann bescheißt du dich einfach nur. Also dann kannst du es auch einfach auf ein Sparbuch legen. Ne? Also das.
Aber so eine Reform der Riester beispielsweise oder eine Art der Riester.
Ja, ja. Nein, also
mit
das ist
ein verpflichtendes System.
100%, aber es darf nicht in die Privatwirtschaft gehen, wo dann halt sich die Leute bedienen, sondern es muss jedes 10-jährige Kind versteht, ich gebe dem Staat in das Produkt private Rente 100 Euro und ich bekomme 120 Euro raus. Macht Sinn? Ja. Ja. Fertig. Weißt du, und da darf niemand sagen, ja, aber ich will noch 5 Euro und da nochmal 3 Euro, sondern es muss ein staatliches Produkt, also in meiner Subjektive muss das einfach ein staatliches Produkt sein.
Okay. Das heißt, Szenario 4, Generationenvertrag 2.0, ne? Ja. Du sagst Generationen, ne? Die vorherige zahlt dir eine gewisse Grundrente. Alles darüber hinaus musst du eigenverantwortlich realisieren.
Auch gut, ja.
Wäre so ein Mittelmaß theoretisch. Ja. Ne? Da hast du halt mehr Eigenverantwortung.
Ja.
Das Risiko der Altersarmut ist aber halt trotzdem dann in dem Moment gegeben für die Personen, die sich nicht drum kümmern wollen, drum kümmern möchten, können, wie auch immer.
Ja, ja. Dass du eben für dich selber einfach, ne? Also dieses Thema, du sparst deine eigene Rente über deine Beitragsjahre an, also auch nichts mit Rentenpunkten und wie viel ist ein Rentenpunkt wert, sondern ich zahle jeden Monat 500 Euro ein und dann muss ich irgendwann 520 Euro in der Rente rausbekommen. Weißt du, also mein Geld, was gespart wird über irgendeinen Staatsfonds oder was weiß ich, über irgendwelche Staatsrenditen oder sowas. Und das macht in meiner Subjektive macht das einfach am meisten Sinn. Aber wie gesagt, ich bin jetzt nicht der Rentenexperte.
Nee, sind wir beide nicht. Wir haben jetzt einfach nur mal aufzeigen wollen, wo könnte denn die Reise potenziell dann hingehen oder welche Gedankenmodelle gibt es denn eigentlich?
Aber ultra spannende Fakten, auch ultra krasse Zahlen. Ne? Auch wenn du diese 150 Milliarden sind ja nur das, was aufgestockt werden muss. Also auch was da für Gelder bewegt werden. Und wir dürfen nicht vergessen, das sind ja auch alles Konsumenten. Ne? Das sind auch alles Wähler. Also auch was sich in der politischen Landschaft verändert momentan, ist ja auch ganz interessant. Warum? Weil die Jungen überhaupt nicht als Wähler interessant sind, weil es einfach viel zu wenig sind. Also lieber verschenke ich Rentenpakete. Also wie gesagt, für mich ist das jetzt kein Geschenk. Diese 48% sind lächerlich, gerade wenn du es im internationalen Vergleich oder im EU-Vergleich siehst. Aber auch daran muss sich was ändern. Also es kann nicht sein, dass wir immer auf quasi gucken, wer ist mein Wähler? Aha, tendenziell sind es Ältere. Und ist eigentlich scheißegal, was die Jungen wollen. Ne? Und ich meine, den Jungen hinterlassen wir das Land. Ne, und ist auch die Frage, verhalten die sich momentan so, wie sie sich verhalten, einfach weil sie wissen, ich spiele politisch gar keine Rolle. Ne, also ich scheiße auf das Land, weil...
Ja gut, es wäre ja in dem Moment rationales Handeln. Ne?
Genau. Ja, und ich nehme halt noch das raus, was ich bekomme hier, Studium, dies, das, Ananas. Aber ansonsten werde ich hier als Wählermasse oder als Einzelstimme oder wie auch immer, dann werde ich nicht wahrgenommen und dann legitim, dass ich drauf scheiße. Ne?
Aber da müsste ja Politik in dem Moment ja auch drauf hören. Aber ja, ist schwierig, ne? Also ist ein, wie ist es so schön, ein Mehrgenerationenspiel in dem Moment.
Und
ich glaube, das ist einfach, also das Parkett in Berlin ist da echt schwierig, dort zu tanzen und zu bestehen an der Stelle.
Ja.
Jetzt gab es die Kanzlermehrheit in dem Moment, ne? Also dass man die Sachen durchgebracht hat.
Ja.
Was vielleicht auch ein gewisses Signal auch zeigen sollte, ne? dass man regierungsfähig ist, vielleicht auch ein Stück weit. Da gab es ja auch viele in der Presse schon viele Stimmen etc., wie es mit der Koalition ausschaut etc. Also sicherlich nicht schlecht, dass man da zu einem Punkt gekommen ist. Wir haben ja jetzt gerade beleuchtet, es gibt davon Profiteure, es gibt Fragezeichen gerade Richtung Jugend, ne? Wie geht das System überhaupt weiter? Und ich glaube, das wird dabei nicht bleiben, das wissen wir jetzt schon.
Ja.
Und da muss es in Zukunft dann auch Lösungen geben. Genau.
Ja, aber wir brauchen, also das ist ja mein übereinander reden, miteinander reden. Ich glaube, das ist halt die einzige Möglichkeit, ist halt wieder weg von dieser politischen Klasse hin zu, wir müssen halt ganz viele Leute damit ins Boot nehmen. Also natürlich den Rentner, der einfach sagt, hey, ich habe mir hier für dieses Land einen Arsch aufgerissen und jetzt soll ich hier am Essenstisch verhungern. Und auf der anderen Seite hast du natürlich junge Menschen, die sagen, ich stelle mir aber was ganz anderes unter Deutschland vielleicht auch vor. Ne? Also was ist denn Deutschland
4.0? Ja, nicht noch befeuern, dass sie in dem Moment halt dann auch abwandern
beispielsweise. Genau, genau. Halt auch gucken, und dann haben wir einen hoch ausgebildeten Menschen nach Australien geschickt, weil der dann halt einfach sagt, ja, dann ich kann ja mein Leben auch hier verbringen. Hat der deutschen Gesellschaft auch nichts genutzt. Ja. Aber wie so ein Dialog aussieht, weiß ich halt auch nicht. Weißt du, ich habe... Die Politiker sitzen in, also ich meine, das darfst du auch nicht vergessen. Ne? Ich meine, wir sagen dann immer, oh, Politiker, die sitzen 24 Stunden vor irgendwelchen Papieren, die lesen müssen, Gesetzesanträge, müssen da noch in ihre Wählerschaft irgendwie mit reinhorchen. Also das ist auch kein, das ist, glaube ich, auch ein Job, der komplett aus den Fugen geraten ist. Das ist nicht mehr machbar, weißt du. Also du kannst den Politikerjob kannst du auch nicht mehr managen. Und auch das müssen wir irgendwann mal ins Jahr 2025 bringen. Das ist momentan, glaube ich, müssen wir einfach ein neues Deutschland denken. Also auf kurz oder lang müssen wir da hinkommen. Also nicht die Demokratie abschaffen oder so. Ne? Also alles gut, aber Deutschland kann nicht das, also das sehen wir, ob das wirtschaftlich, politisch, Rente, Generationenvertrag, also überall läuft es ja aus dem Ruder. Die Schulen fallen auseinander, weißt du, irgendwie die Technologie kommt nicht hinterher. Wir machen, was habe ich letztens habe ich so schön gehört von auch so einer relativ lauten Stimme aus dem Internet, Made in Germany bedeutet Made in Yesterday. Ne? Und dann dachte ich mir, oh, da ist schon viel Wahres dran, das darf aber nicht sein. Ne? Also, und wir machen überall Grundlagenforschung. Da habe ich wieder ein anderes Video, wir sind Weltmeister in Grundlagenforschung. Und da hat er gesagt, aber wir sind halt scheiße im Monetarisieren. Weißt du, und dann ist es cool, dass wir total viel Geld ausgeben für Grundlagenforschung, aber Geld macht damit jemand anders. Also weißt du, auch das, also da müssen wir ran. Also das.
Ja, ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, und das haben, da haben wir zumindest jetzt heute mal, ohne dass wir jetzt auf die persönliche eigene politische Einstellung eingegangen sind, fand ich ganz, ganz gut, dass wir das so ein bisschen auch hingekriegt haben. Dieser Punkt mit diskutieren.
Ja.
Es muss halt möglich sein zu diskutieren. Ja, und vielleicht da auch nochmal ein bisschen, zumindest was ich halt auch wahrnehme, auch wieder persönliche Meinung, dass zumindest diese Art des Diskurs einfach super schwierig ist. Ne? Also wir haben halt auch in politischen Lagern halt, weil du sagst, ja, auf dem politischen Parkett in Berlin zu tanzen, ist nicht einfach. Ja. Ich möchte es mir gar nicht vorstellen, ehrlich gesagt. Ja. Zum anderen, was ich halt dann wahrnehme, ist halt, dass nicht viel der Informationen, der warum wurde sich denn so entschieden, geteilt wird.
Ja, ne? Ja, voll.
Also Transparenz in dem Moment. Oder man sich halt auch verwehrt, dass man mit anderen politischen Lagern halt von vornherein nicht redet. Ja. Das ist vielleicht das, was, wo ich mir persönlich wünschen würde, dass man mehr solche Situationen halt hat, dass man offen darüber redet. Und vielleicht kriegst du dann auch die Jugend besser an den Tisch mit ran, um gemeinsam halt auch zu signalisieren, wir sind daran interessiert, gemeinsam eine Lösung zu finden. Weil
ja, und wir haben ja nur noch No-Go-Areas. Weißt du, bist du rechts, ist links No-Go und die sind alle total behindert. Bist du links, ist rechts, alles nur schwarz und weiß, bist du irgendwo in der Mitte, dann bist du Altpartei und also ich kann jeden, also ich werde mich zumindest offiziell nicht äußern, was mich angeht, aber weißt du, ich kann jede Oma verstehen, die sagt, hey, ich sitze hier bei den Tafeln und da kommt irgendein Ausländer und kriegt gleich eine Wohnung gestellt, dass die sagt, ich will die AfD. Genauso kann ich jemanden verstehen, der 25 ist, der sagt, ich finde keine Wohnung. Ich finde links ganz cool, weil die Reichen, die haben schon genug. Und ich kann aber jeden verstehen, der sagt, ich will SPD, weil die streiken hier für mich in der Verdi irgendwie mit und so. Und dieses Verständnis auch für andere politische Meinungen zu haben, was nicht bedeutet, ich finde jemanden cool, der im linken Lager teure Autos anzündet und im rechten Lager den Holocaust leugnet. Also weißt du, da gibt es ja auch nochmal ganz viele Farbpaletten zwischen Schwarz und Weiß. Und dieses Miteinander reden oder vielleicht auch für die Subjektive wieder Verständnis aufbringen. Ne? Ich glaube, dass das halt unglaublich abhanden gekommen ist und dass das aber auch durch die Politik geschürt wird. Und das finde ich eigentlich schade. Also jemand, der bei der CDU ist, muss sagen, natürlich verstehe ich den SPD-Wähler und jemand, der, was weiß ich, links wählt, muss vielleicht auch sagen, ja, okay, ich kann die Oma Erna schon nachvollziehen, dass die sagt, ich bin hier mal in einer Region aufgewachsen, die war behütet und mittlerweile schießen sich da unten halt gerade die Menschen in den Kopf und das sind halt keine Deutschen und das finde ich komisch. Weißt du, wieder diese Pluralität auch zu leben, dass Menschen in unterschiedlichen Realitäten leben. Und ich glaube, also zumindest wäre das für mich sehr wünschenswert.
Ja. Wir vergleichen uns immer so schön, ne?
Ja.
Gegenüber anderen.
Ja, ja.
Der hat das, ich möchte das und das. Aber wir sind trotzdem zum großen Teil nicht in der Lage, uns dann hineinzuversetzen, ja, in die Person. Wie ist die da eigentlich hingekommen? Ja. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch dieser Knackpunkt,
den, ja, du da... Jeder will in den Himmel, keiner will sterben. Ne?
Genau.
Die Leute sehen den Garten, aber nicht den Spaten.
Ja,
ja, schreibt es mal in die Kommentare, was euch so bewegt bei dem Thema Rente. Ich glaube, das würde uns interessieren. Oder wo ihr sagt, das verstehe ich gar nicht, wie kann man so denken? Oder also, dass wir vielleicht auch den Meinungsraum so aufmachen. Wie gesagt, immer nett bleiben, immer freundlich bleiben. Ne? Jede Meinung, solange sie nicht in eine kriminelle Richtung abdriftet, sagen wir es mal so, ist auch herzlich willkommen.
Genau, schreibt es rein in die Kommentare. Diskutiert auch gerne. Ne? Also nicht nur Kommentare da lassen, nicht anfeinden, genau wie du gerade schon gesagt hast, sondern nehmt das auch als Möglichkeit der Diskussion einfach im Moment wahr. Ich fand es spannend. Ne? Das war jetzt mal eine andere Art, die wir gemacht haben. Mal gucken, ob wir das in Zukunft vielleicht dann doch auch nochmal das ein oder andere Mal so machen. Ansonsten bleibt gesund, genießt die Adventszeit, lasst ein Abo da, spread the word und wir sehen uns in der nächsten Folge.
Ciao.
Ciao.